Hallo, ich darf euch alle zur ersten Podcast-Folge im Strategiegespräch begrüßen. In jeder Folge behandeln wir eine Analyse aus dem strategischen Management. Dabei gehe ich immer 5 Fragen nach. Erstens, welchen Themenbereich gehört die Analyse? Zweitens, welche Frage beantwortet die Analyse? Im dritten Punkt reden wir über die Zielsetzung. Im vierten Punkt die Inhalte der Analyse. Und im letzten und fünften Punkt über die Voraussetzungen der Analyse. Mein Name ist Christian Doser, ich bin Strategieberater, Digital-Transformationsmanager, OKR-Master und Trainer. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß und würde mich über ein Abo freuen. Behandeln werden wir heute die PESTEL-Analyse. Die PESTEL-Analyse differenziert 6 Gruppen von Einflussfaktoren des Makroumfeldes. Und da kommen wir auch schon zur ersten Frage, in welchen Themenbereich gehört die Analyse? Wie schon eben erwähnt, die PESTEL-Analyse gehört in das Makroumfeld und das Makroumfeld identifiziert Einflussfaktoren, die von außen auf unser Unternehmen einwirken. Da kann es natürlich sein, dass manche Einflussfaktoren stärker einwirken, andere ein bisschen schwächer oder vielleicht gar keinen Einfluss auf unser Unternehmen haben. Und die 6 Gruppen der PESTEL-Analyse stehen für P, Political, also die politischen Einflussfaktoren. Dann haben wir das E für Economics, das sind die wirtschaftlichen Einflussfaktoren. Das S für Social, also soziale und gesellschaftliche Einflussfaktoren. T für Technological, die technologischen Einflussfaktoren. Dann haben wir das E für Environmental, das sind die ökonomischen, die Umwelteinflussfaktoren. Und zuletzt das L für Legal, also die rechtlichen und gesetzlichen Einflussfaktoren auf unser Unternehmen. Die PESTEL-Analyse wird eingesetzt, wenn wir uns folgende Fragen stellen. Und zwar, welche externen Faktoren beeinflussen unser Geschäft? Wie entwickeln sich Trends? Und wie können wir Tendenzen für uns sicht- und nutzbar machen? Das bedeutet, die Zielsetzung der PESTEL-Analyse ist wie folgt. Und zwar für alle Organisationen ist es entscheidend, wichtige Einflussfaktoren zu beobachten und in die strategischen Entscheidungen mit einzubinden. Das bedeutet, hier liegt der Vorteil in der Schnelligkeit. Habe ich zuvor meine ökonomischen, sozialen und politischen Einflussfaktoren genau analysiert, dann kann ich im zweiten Schritt, wenn es dort zu Veränderungen kommt, sehr schnell reagieren. Und das hat nichts jetzt mit dem sogenannten Zauberwort Agilität zu tun, sondern einfach nur mit dem Thema, wer seine Hausaufgaben gemacht hat, kann frühzeitig und sicher auf Veränderungen des Marktes, politische Veränderungen oder sogar soziale Veränderungen eingehen und wird natürlich viel leichter mit solchen Situationen umgehen können. Schauen wir uns aber die Inhalte der Analyse mal ein bisschen genauer an. Das P steht für Political und hier geht die Frage, inwieweit der Staat in das Geschehen involviert ist. Denken wir zum Beispiel mal an die Waffenindustrie. Da hat der Staat natürlich einen großen Einfluss auf diese Branche oder unterhält selbst Unternehmen. Die Problematik hier drin ist, dass der Druck der Allgemeinheit ganz schnell zu politischen Reaktionen führen kann. Wenn wir uns die politischen Faktoren anschauen, müssen wir auch hier wieder nach der Makro- und Mikrodimension unterscheiden. Die Makrodimension, also das große Ganze, bezieht politische Risiken mit ein, die von ganzen Ländern ausgehen. Nehmen wir mal das Beispiel China. Und China hat sehr viel Einfluss auf seine Unternehmen. Und diese Unternehmen agieren auch dann im Sinne des Staates. Die Mikrodimension des politischen Risikos geht eher von spezifischen Risiken aus, die so von einzelnen Organisationen oder Branchen innerhalb eines Landes herrühren. Denken wir jetzt mal zum Beispiel so, dass, wenn wir jetzt uns in die Lage von Toyota versetzen und Toyota Werke in China hat, dass die Chinesen ganz gern mal die Toyota-Werke boykottieren. Auch da gibt es interne und externe Dimensionen. Die internen Dimensionen des politischen Risikos beziehen sich auf Faktoren, die innerhalb eines Landes entstehen, wie etwa Veränderungen in der Regierung oder Druck von nationalen Interessensgruppen. Hier ist natürlich immer sinnvoll, auch die Wahlen zu beobachten. Muss man natürlich ein bisschen differenzieren jetzt zwischen europäischen Ländern und sogenannten Schwellenländern oder Dritte Weltländer dementsprechend, wo Wahlen natürlich ins Extrem gehen können, wenn politische Akteure wechseln. Und dann haben wir noch die externe politische Risiken. Das sind so Ölpreisveränderungen, zum Beispiel in Saudi-Arabien. Die wirken sich natürlich auch bei uns aus. Eine externe politische Risikoanalyse beinhaltet eine genaue Untersuchung wirtschaftlicher, politischer und anderer Verbindungen zwischen verschiedenen Ländern. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir natürlich international agieren. Das heißt, zwei Dinge sollten wir immer beachten, und zwar, wie wichtig sind politische Einflussfaktoren auf unser Unternehmen? Und zweitens, sind politische Einflussfaktoren da oder wir agieren international, dann sollten wir auf alle Fälle auch eine politische Risikoanalyse durchführen. Schauen wir uns das E wie Economics, also die Wirtschaftlichkeit, an. Das Makroumfeld wird auch von makroökonomischen Faktoren beeinflusst, wie Wechselkurse, Konjunkturzyklen und unterschiedliche Wirtschaftswachstumsraten auf der Welt. Wichtig ist natürlich, dass man die Konjunkturphasen der Märkte in einer Volkswirtschaft kennt. Wechselkurse beeinflussen zum Beispiel Import- und Exportmärkte. Gibt es einen hohen Schuldenstand? Die Zinssätze sind natürlich ganz wichtig. Und wir müssen eins immer mit beachten: die Analysen sind nicht immer zu 100% richtig, da es zu Wirtschaftsschocks kommen kann. Wir sehen zum Beispiel das sogenannte Black Swan-Szenario, jetzt hat Corona nehmen. Ein entscheidendes Konzept für die Analyse makroökonomischer Trends ist der Wirtschaftszyklus. Und im Allgemeinen besteht der Wirtschaftszyklus aus drei Subzyklen, die in ihrer Länge variieren können. Die sind nach Wirtschaftswissenschaftlern benannt. Schauen wir uns die dreimal an. Erstens der Kitchen- oder Lagerbestandszyklus. Das ist so der kürzeste Zyklus von allen und hat so einen Wendepunkt meist nach 3 bis 4 Jahren. Und der wird von den Bedürfnissen der Unternehmen bestimmt, ihre Lagerbestände an Rohstoffen und Einzelteilen aufzustocken, nachdem sich die Wirtschaft zum Beispiel von einer Rezession erholt hat. Und der Effekt verschwindet, sobald die Firmen aufhören, ihre Lagerbestände weiter auszubauen. Der zweite Zyklus ist der sogenannte Chuklar- oder Investitionszyklus. Und der geht meist so 7 bis 11 Jahre. Und hier bestimmt ein Ausbau der Investitionen, zum Beispiel Maschinen- oder Betriebsausstattung, den Rhythmus. Es kommt zu einem Chuklar-Abschwung, sobald alle Unternehmen einer Volkswirtschaft ihre Investitionen getätigt haben und keine weiteren Investitionen nötig sind. Die Wende kommt natürlich, wenn neue Investitionen gezwungenermaßen nötig werden. Der dritte Zyklus ist der sogenannte Kurznetz- oder Infrastrukturzyklus. Und das ist auch der längste, der geht 15 bis 25 Jahre. Und der Infrastrukturzyklus hat natürlich was mit der Infrastruktur zu tun. Und hier geht es eher so um die Lebensdauer von Investitionen in die Infrastruktur, also zum Beispiel Wohnung und Straßenbau. Und durch einen starken Anstieg der Infrastrukturinvestitionen wird der sogenannte Infrastrukturzyklus ausgelöst. Rückläufig natürlich, wenn der Bedarf gedeckt ist, und ein Aufschwung natürlich, wenn die Infrastruktur nicht mehr zeitgemäß ist. Das Wichtigste aber bei der Analyse der wirtschaftlichen Faktoren ist natürlich, dass wir nie davon ausgehen, dass wir ewig in einem Hoch bleiben. Schauen wir uns das S, also sozial oder gesellschaftlich, mal genauer an. Dort gibt es 4 Punkte, die von Interesse sind und die wir uns anschauen sollten. Punkt Nummer 1 ist die Demografie. Und hier könnte man das klassische Beispiel bringen mit der überalternden Bevölkerung. Bin ich jetzt Hersteller natürlich von jungen und hippen Produkten und trete in einen Markt ein, der von einer alten Bevölkerung dominiert ist, werde es natürlich sehr schwer haben, meine Produkte dort an den Mann oder die Frau zu bringen. Das zweite beschäftigt sich so ein bisschen mit der Verteilung und das könnte man jetzt auch nach Ländern natürlich aufgliedern oder nach einzelnen Regionen. Und ich möchte hier mal so das Beispiel der Vermögensverteilung bringen. Jetzt gibt es natürlich Regionen, wo die Nachfrage nach Luxusgütern sehr hoch ist und die Nachfrage nach so geringfügigen Produkten doch eher kleiner ist dementsprechend. Bin ich jetzt Hersteller von geringfügigen oder von mittelwertigen Produkten und möchte in einen Markt einsteigen, in dem zum großen Teil nur Luxusgüter nachgefragt werden, dann werde ich es auch dort sehr schwer haben, meine Produkte an den Mann oder an die Frau zu bringen. Der nächste Punkt wäre so ein bisschen Geografie, also geografische Themen. Jetzt gibt es natürlich Branchen oder auch Regionen, wo so Unternehmenscluster vorhanden sind. Und nehmen wir mal als Beispiel das Silicon Valley in Amerika. Wenn ich jetzt natürlich Hersteller von Software oder IT-Komponenten bin, dann wäre ich dort richtig angesiedelt. Wäre ich jetzt da zum Beispiel Hersteller von anderen Produkten, dann wären vielleicht andere Regionen oder andere Länder vielleicht zu favorisieren. Aber der letzte Punkt ist eigentlich auch einer der wichtigsten Punkte meiner Meinung nach. Und zwar geht es hier um das kulturelle Thema. Weil so Ansichten und Einstellungen von der Bevölkerung können sich natürlich auch ändern. Wir nehmen hier mal das Beispiel der digitalen Generation heraus. Wer möchte heute denn noch ein Fax senden oder wer hat überhaupt noch ein Faxgerät? Und oder würden Sie mit einem Unternehmen kommunizieren, das nur per Brief erreichbar ist? Also da wäre man raus dementsprechend. Es gibt ja diese alte Grundweisheit, wo sagt, okay, wenn Sie bei Google nicht gelistet sind, dann gibt es Sie nicht. Und das ist auch das, was wir alle kennen, wenn wir jetzt unterwegs sind, zum Beispiel im Urlaub sind oder ob wir jetzt irgendwo auf Geschäftsreise sind und möchten abends was essen gehen. Was macht man? Nimmt das Smartphone raus, geht erstmal in Google rein und schaut natürlich in den Umkreis mal durch, welche Restaurants da gute Bewertungen haben. Und ganz ehrlich, unter uns gesprochen, wenn Sie dort ein Restaurant finden, wo nur ein Stern hat, würden Sie dort nicht hingehen und viel entscheidender ist. Wenn Sie ein Restaurant nicht finden, weil Sie nicht bei Google gelistet sind, dann werden Sie dort auch nicht essen gehen. So, wie sieht es beim Tee aus? Technologie. Technologien ermöglichen natürlich neue Chancen und neue Möglichkeiten. Denken wir mal an die ganzen Streamingdienste, Spotify, Netflix und Disney Plus. Und wir denken mal an die ganze Digitaltransformation, die momentan stattfindet. Das heißt, alles, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert. Alles, was automatisiert werden kann, wird automatisiert. Und das sind sehr viele Themen, die uns umtreiben, gerade im technologischen Bereich. Geschäftsmodelle werden revolutioniert sozusagen. Es gibt die disruptive Innovation und die disruptive Innovation wäre so ein schönes Beispiel. Denken wir mal zurück. Die Videokassette wurde abgelöst von der DVD. Die DVD wurde abgelöst von der Blu-ray. Und die Blu-ray wird abgelöst sozusagen von den Streaming-Diensten oder von 4K. Das Thema ist, Technologien revolutionieren verschiedene Märkte. Das müssen wir uns bewusst werden. Also jetzt in der Corona-Pandemie haben wir natürlich auch sehr schön die Situation, dass wir aufgrund des Lockdowns natürlich nicht mehr reisen dürfen. So, was machen viele Unternehmen? Microsoft Teams, Zoom, Skype. Also das heißt, Technologien wandeln sich natürlich. Und ich als Unternehmen muss natürlich solche Einflussfaktoren auch im Blick haben. Bin ich jetzt Hersteller von Blu-rays? Dann sollte ich mir heute schon über diese disruptive Innovation der Streaming-Dienste Gedanken machen, weil diese werden irgendwann die ganzen DVDs kannibalisieren. Weil das Thema ist folgendes, wer möchte heute noch schränkeweise, wie man das früher hatte, oder wer hat heute noch schränkeweise DVDs zu Hause? Den Platz könnte man anders nutzen, so das Mindset. Man könnte noch einen Schritt weiter gehen und sagen, okay, wir haben momentan zu Hause ja unseren Fernseher, wo wir unseren Blu-ray Player oder unsere Mediabox dranhängen haben, um Filme zu streamen. Viele schauen schon auf dem Handy oder auf dem Tablet ihre Filme, also jeder guckt so sein eigenes Programm. Und die Frage ist, was wird die Zukunft sein? Sind es vielleicht Holobrillen sozusagen? Ne? Wäre ja auch eine interessante Sache, aber das ist was, was man analysieren müsste, wo man sagt, okay, welchen Einfluss hätten denn diese Technologien auf mein Unternehmen? Und da kann man natürlich in verschiedene Bereiche mal reinschauen, zum Beispiel in Budgets und Forschung und Entwicklung. Das findet man in so Jahresberichten zum Beispiel oder in Regierungsstatistiken. Ein kurzer Blick ins Patentamt, also ins Patentregister. Welche Patentierung gibt es da neue? Es gibt auch so eine genannte Zitierungsanalyse. Also das heißt, ich kann auch mal schauen, okay, welche wissenschaftlichen Dokumentationen werden denn so veröffentlicht überhaupt oder wie häufig werden die von anderen zitiert? Welche Produkte werden neu angekündigt, zum Beispiel über Pressemitteilungen oder über andere Plattformen, Social Media zum Beispiel. Es gibt ja eine große Medienabdeckung und das heißt, wenn man sich so ein bisschen mit beschäftigt, 3D-Druck, ganzen vielleicht HoloLens von Microsoft oder Apple Glasses, was da alles auf den Markt kommen soll, werden die momentanen Geschäftsmodelle fundamental verändern. Und das bedeutet, wir müssen uns heute schon mit den technologischen Einflussfaktoren beschäftigen, die uns in Zukunft unseren jetzigen Markt verändern werden. Kommen wir mal zum Punkt E wie Environmental oder Umweltbedingungen. Hier geht es natürlich ganz speziell um die Umweltfragen wie Umweltverschmutzung, Abfall, Klimawandel oder auch Umweltbestimmungen, die zu zusätzlichen Kosten führen können. In dem Zusammenhang gibt es drei Herausforderungen, die wir uns so ein bisschen betrachten müssten. Erstens haben wir eine Verpflichtung im Zusammenhang mit der direkten Verschmutzung und hier geht es eigentlich darum, nicht am Ende den Dreck wegzuräumen, sondern unsere Produkte oder Dienstleistungen so herzustellen, dass sie von Anfang an so schadstoffarm wie möglich produziert werden. Das heißt also vom Zulieferer über den Hersteller bis zum Vertrieb. Wir haben natürlich auch eine Produktverantwortung, was auch der zweite Punkt wäre. Und wenn wir hier die ganze Wertschöpfungskette unseres Produktes nehmen, also den Lebenszyklus des Produktes, so ist es natürlich auch in dem Zusammenhang sehr wichtig, dass alle einzelnen Stationen hier ökologisch korrekt durchgeführt werden, dass wir die Umweltschutzbedingungen einhalten und dass wir natürlich auch, also zum dritten Punkt kommen, das Ganze nachhaltig dementsprechend entwickeln und unsere Produkte und Dienstleistungen auch ressourcenschonend sind. Also, dass wir hier versuchen, keine übermäßige Ausbeutung von Ressourcen durch unsere Produkte zu verursachen. Es gibt auch drei Kontextbedingungen zu diesen Faktoren. Das erste wäre so ein bisschen der ökologische Kontextfaktor. Und hier kann man ganz klar sagen, je höher die Aufmerksamkeit der Umweltverschmutzung ist, die durch unsere Dienstleistung oder Produkte verursacht wird, umso höher ist auch der Druck, der von außen auf uns einwirkt. Jetzt könnte man hier das Beispiel bringen, dass, ich sage jetzt mal, sterbende Eisbären natürlich viel mehr Aufmerksamkeit erregen, wie sterbende Hyänen zum Beispiel. Aber das ist ein sehr großer Einflussfaktor, den wir, wenn wir in solchen Bereichen unterwegs sind, natürlich im Thema Umweltschutz unbedingt berücksichtigen sollten. Das Zweite, was hier noch mit reinspielt, sind natürlich auch Organisationsfelder, die bedient werden. Also wo wir sagen, okay, gibt es hier, welche Beziehungen stehen da zueinander mit Kontrollorganen, mit Interessensgruppen, mit Grenzwerten und wie hoch ist die Dringlichkeit, die da hinten dran steht. Und was man auch nicht vergessen darf, ist die interne Organisation, also auch, wie ist denn hier das Mindset des Managements aufgestellt. Die Führungsriege, die zum Beispiel den Umweltgedanken nicht verinnerlicht hat, wird auch dementsprechend das Thema Umweltschutz nicht als wichtig erachten und das sehr weit unten priorisieren. Und wir haben dann natürlich immer die Problematik, dass wir sagen müssen, okay, wenn wir effizient und ökologisch und umweltkonform Produkte herstellen wollen, da wird das Management dann hier nicht mitmachen dementsprechend. Dann wird es sehr schwer natürlich, sich da an die einzelnen Regeln zu halten. Und das Große und Ganze ist natürlich auch, man darf das nicht vergessen, wenn man das Thema Umwelt mal betrachtet oder auch analysiert, wie man da selbst aufgestellt ist. Wenn man sich an die Regeln hält, kann man natürlich auch die Wettbewerbsfähigkeit steigern, da man dann einen guten Ruf hat. Und grüne Produkte sind auf dem Markt natürlich immer gern gesehen. Kommen wir zum L, Legal, also Recht und Gesetz. Und hier geht es um Themen wie Arbeitsrecht, Umweltschutz, Steuergesetze, Offenlegungspflichten, Eigentum, Wettbewerb. Und in dem Zusammenhang ist immer wichtig, dass man sagen muss, okay, wenn wir international tätig sind, dann müssen wir im Sinne der Makroanalyse auch die anderen Länder betrachten. Und was hier wichtig mit reinspielt, sind drei Variationen des Kapitalismus. Wir haben zum einen die freie Marktwirtschaft, wie wir es in den USA oder Großbritannien haben. Dort ist es so, dass der Wettbewerb zwischen Unternehmen durch informelle Regeln und Gesetze natürlich begünstigt ist, aber auch aggressive Firmenübernahmen zulässig sind. Im Gegensatz zu der koordinierten Marktwirtschaft, das, wie wir es in Deutschland oder Japan haben, dort sind natürlich aggressive Firmenübernahmen durch nominative Einschränkungen unterbunden dementsprechend. Wichtig ist aber auch, es gibt so entwicklungspolitische Marktwirtschaften, also das heißt, so wie wir es in China haben, wo der Staat einen sehr großen Einfluss auf die Unternehmen ausübt, die in seinem Land tätig sind und die systemrelevant sind. Und das sind natürlich Faktoren, wo wir sagen müssen, okay, mit Recht und Gesetz, da ist es natürlich so, andere Länder, andere Sitten. Und gerade wenn wir das Thema Arbeitsschutz nehmen und sagen muss, okay, viele Länder arbeiten da dran, aber wenn wir in Entwicklungsländern unterwegs sind, ist natürlich das Arbeitsschutzgesetz ein bisschen anders, da wie wir das jetzt vielleicht bei uns in Deutschland kennen. Und das sind auch Dinge wie Umweltschutz ein bisschen anders. Ohne das jetzt wertend zu meinen natürlich, aber wenn wir in der Makroanalyse unterwegs sind und diese Punkte betrachten, dann ist es natürlich für uns auch unabdingbar, dass wir sagen, okay, wir schauen uns auch diese Positionen an. Kommen wir abschließend mal zu den Voraussetzungen für eine Pestle-Analyse. Wichtig ist hier eins, dass man die wichtigsten, und das ist das Elementare, die wichtigsten Einflussfaktoren kennt und natürlich auch benennen kann. Geht man natürlich sehr schnell der Annahme und sagt, okay, bei den ganzen Punkten, die wir uns jetzt angehört haben, was ist denn da für mich alles elementar und wichtig? Das ist eine Analyse, wo man durchführen muss und sagen muss, okay, von diesen 6 Punkten, die wir uns jetzt halt angehört haben, haben wir 3 identifiziert, die einen großen Einfluss auf unsere Unternehmung haben. Und dort müssen wir dauerhaft in Loops sozusagen, also nicht einmalig, sondern dauerhaft unsere Analysen durchführen, um etwaige Trends oder Entwicklungen frühzeitig erkennen zu können. Und die anderen Positionen sind für uns vielleicht später wichtig, wenn wir uns international aufstellen wollen oder wenn wir irgendwo in anderen Ländern tätig werden wollen. Jetzt mal so die große Frage, okay, wenn man so ein bisschen notwendiger Input nehmen würde, wo kriegen wir denn überhaupt solche Werte her oder wie kann man das analysieren, ob man das jetzt im Brainstorming macht, Analyseberichte mal durchforstet, Branchenreports, statistische Ämter, Kammern, Verbände oder sich einfach auch mal mit den politischen Lagen auseinandersetzt in den Zielländern, in die wir expandieren wollen. Es gibt natürlich verschiedene diverse Möglichkeiten, wie man hier vorgehen kann. Wichtig ist nur, dass man es tut.